Take am Sonntag, der sonntägliche News-Podcast mit Jens Többen und Julian Stoper.
Und damit wünsche ich einen entspannten Sonntag und herzlich willkommen zu Take am Sonntag, der, ja, was haben wir heute? Ein Weizenbier für die Ohren, ne?
Ich trinke immer gerne Weizenbier.
So, und auch heute werden wir über die für uns wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche sprechen, lachen und sie obduzieren. Und der Mann, der das Wir komplettiert und mir mal wieder endlich hier in Berlin gegenüber sitzt,
ja,
hat den Standortpatriotismus erfunden. Guten Morgen, Jens.
Guten Morgen. Ist eine vage Aussage für jemanden, der zuerst in München gelebt hat, dann in Bamberg, dann in Köln und jetzt gerade in Berlin. Aber
immerhin Deutschland.
Aber immerhin Deutschland. Wobei ich neulich auch nicht in Gefilden war, die Friedrich Merz nicht mehr als Deutschland deklarieren würde.
In Kreuzberg.
Kreuzberg nämlich tatsächlich.
Ja, wir arbeiten ja tatsächlich auch nicht in Deutschland momentan.
Das ist richtig so, ja.
In Kreuzberg,
das stimmt. Gehört zu Kreuzberg, ja. Noch das Detail?
Ja.
Ach, Wahnsinn, okay.
Ich glaube, da schneiden sich Kreuzberg, Mitte und Schöneberg, aber das ist technically nicht mehr Deutschland für Friedrich Merz. Also
ja.
Da sind wir sicher außerhalb von CDU-Land.
Er macht auf jeden Fall keinen Schritt hin. Ja, guten Morgen auf jeden Fall auch von meiner Seite. Freut mich wieder hier zu sein mit Julian Stoper, beim einzigen Podcast, bei dem man auch noch in Bayern gendern darf. Die Osterzeit kommt ja immer näher, ne?
Also, ja, ich weiß Ostern nicht, nächste Woche.
Bist du gehypt auf Ostern?
Ja, schon, weil ich Zeit mit meiner Familie und meiner Freundin und ihrer Familie verbringen kann. Also ja, ich bin gehypt.
Okay, das war ein bisschen Pressesprecher-Antwort. So. Ich freue mich darauf, Zeit mit meiner Familie und meiner Freundin zu
verbringen. Nee, also ich freue mich. Ich muss gerade schmunzeln, als du meinst, ja, guten Morgen, weil ich sage ja auch guten Morgen. Also
es ist gar nicht morgens.
Es ist so gar nicht morgens, 5:30 abends.
Ja, tatsächlich, als ich losgefahren bin mit der Deutschen Bahn, war es fast noch
morgens. Da war es noch nachts, aber gestern.
Genau. Und jetzt mittlerweile ist es tatsächlich später Nachmittag. Ja, so einige Überraschungen. Dafür ist die Osterzeit ja gut. Deswegen meine starke Überleitung. Die Osterzeit ist die Zeit für Überraschungen, wo Armin Laschet gerne nachdenkt.
Gibt es wieder Osterruhe?
Ich hoffe. Also zumindest ich weiß noch nicht, worüber man dann nachdenkt, aber
Ey, das ist so lustig. Ich habe gerade überlegt, wann ich dich unterbrechen kann, weil ich jetzt immer schon diesen Delay einrechne, wenn wir reden.
Ja.
Aber ich kann ja sofort unterbrechen, ja, weil ich kann ja sofort einfach reingehen.
Ganz,
das ist ja richtig.
Ganz,
ja, wir können
ja
einfach
großartig.
Normal reden, wie Menschen.
Das ist alles alles kann, nichts muss. Ne?
Und schön, dass du wieder da bist.
Gilt auch beim Unterbrechen.
Das habe ich ganz vergessen. Schön, dass du wieder da bist, Jens.
Ja.
Freut mich.
Ja. Gut, wie dem auch sei, also wir haben wieder eine brandaktuelle Folge, wir haben ganz spannende Themen wieder diese Woche, es geht tatsächlich viel um Überraschungen, deswegen die starke Überleitung, es geht um Politiker, die überraschend pleite sind, es geht um eine Institution, die nicht so überraschend keine Leute findet, es geht um den emotionalsten Sportverband der Welt und einen sehr, sehr überraschenden Anschlag.
Wir haben Themen mit vier, also alle Themen sind Tees heute,
Es ist die T-Folge. Und wir starten direkt mit Mr. T, aber nicht dem vom A-Team, sondern dem, der ins Weiße Haus möchte.
Okay, let's move on.
So, es geht mal wieder um Donald Trump, es geht auch mal wieder ums Geld und ähnlich wie Rene Benko ja pleite gegangen ist, kommt jetzt vielleicht der nächste Unternehmer, der so ein bisschen Geldschwierigkeiten hat. Donald Trump braucht eine Menge Geld, so circa eine 500 Millionen,
ja.
Also so zwei an die Scheuermauts, so, das muss er als Sicherheit hinterlegen.
Ja, oder einfach 10-mal essen gehen mit Jens Spahn.
Tatsächlich, ja. Es läuft dann etwa auf den gleichen Betrag hinaus. Ich weiß nicht, welcher Betrag nahbarer ist für die Hörer, aber das ist in etwa die Größenkategorie und das geht deswegen darum, weil Trump ja von New York, also vom Gericht in New York, Stress bekommen hat, weil er höchstwahrscheinlich manipuliert haben soll bei seinen Unternehmen.
Kann man sich gar nicht vorstellen bei Trump.
Ja, kann man eigentlich gar nicht sein. Der Mann hat ein Netzwerk namens Truth Social, heißt er sagt immer die Wahrheit.
Er sagt immer die Wahrheit.
Immer die Wahrheit. Tatsächlich komme ich sogar gleich nochmal auf Truth Social zu sprechen. Ja, und weil er dort halt eben betrogen hat, wurde er dann zu einer Geldstrafe verurteilt und das ist halt eben jetzt bei ganz vielen anderen Prozessen, die sich so anläppern, so. Und er legt da zwar Revision ein, heißt, der Supreme Court wird höchstwahrscheinlich am Ende des Tages mal entscheiden, mal gucken auch in welcher Richtung der dann entscheidet, aber bis dahin muss er halt auf jeden Fall Sicherheiten vorlegen können, dass er das tatsächlich zahlen kann. Mhm. Und da geht es wohl um eine Summe von insgesamt 450 roundabout Millionen Dollar.
Schnapper.
Genau, die er hinterlegen muss. Und jetzt ist das Problem, dass Trump das nicht zahlen kann, weil er das meiste seines Vermögens halt in Immobilien drin hat.
Hast du letzte Woche mitbekommen, ich glaube, das war letzte, nee, diese Woche war das, der Sänger Bruno Mars, den kennst du bestimmt,
ja.
Der hat 50 Millionen Dollar Spielschulden.
Ja.
Also der kann sich vielleicht mit Trump beraten, wie sie das jetzt zusammen irgendwie hinbekommen und über ja. die Bühne bringen, die Nummer.
Ja, tatsächlich hat Trump sich sogar schon ganz viel einfallen lassen, denn es ist ja Wahlkampf und ideal wäre es ja einfach, wenn einfach die Wahlkampfunterstützer das jetzt
Spenden
zahlen würden.
Gut.
Richtig, ja. Genau. Das war auch so ein bisschen der Plan von ihm. Der hat dazu jetzt aufgerufen mit so einem großen, so ja, es geht jetzt darum, Amerika zu retten.
Schauen Sie. Das der amerikanische Markus Söder. Schauen Sie, es geht doch um Amerika. Schauen Sie.
So ein bisschen, ja, so ein bisschen. Ja, Trump hat natürlich keinen Bock, dass sein Eigentum gepfändet wird, weil das würde passieren, wenn das morgen.
Ja, der Trump Tower, also, ne? Darum geht es ja direkt,
ja,
richtig konkret.
Es geht morgen tatsächlich auch schon darum. Also er muss das eigentlich bis zum 25. Ja. März vorlegen. Und,
richtig geil, dass wir da, also dass man da so, also das ist ja wirklich greifbar, der Trump Tower, so, also so richtig. Richtig greifbar. Also du siehst das.
Naja, greifen kannst, also ja, genau.
Also, nee,
man,
ja, aber
man
das
kann ihn
so
anfassen, aber nicht so richtig. Also
ja, aber das ist so, das ist einfach im öffentlichen Gedächtnis so ein bisschen nicht. Also klar, dieses Mar-a-Lago, sein Anwesen auch, aber das sieht, also das, ich weiß nicht, wie das aussieht, keine Ahnung, aber der Trump Tower, das ist ja richtig konkret.
Ja.
So, und dass jetzt darum geht, finde ich schon bemerkenswert.
Ja, es ist konkreter Concrete.
Es ist konkreter.
Ja, so, nochmal zurück zum Thema, genau, aber richtig, also das kann man natürlich sehen und jetzt kann man sich vielleicht schon denken, das ist nicht, klingt nicht ganz legal, so, dass jetzt aus den Wahlkampfspenden halt irgendwie seine persönlichen Kosten da zu decken, ist es höchstwahrscheinlich auch nicht.
Aber das ist Trump egal, also ob das legal ist,
Trump ist nicht so die Hürde. Was er sich überlegt hat, ist nämlich zu sagen, man ruft jetzt bei so Fundraisings für Wahlkampfspenden auf. Und die ersten 6.000 Dollar, die man spendet, gehen an den Wahlkampf. Die nächsten 5.000 Dollar gehen dann in einen Save America Fonds. Und aus diesem Fonds möchte er dann später Geld nehmen, eben für, also um davon seine Schulden zu decken. Ja, und der Rest geht dann, glaube ich, an die Republikaner, wenn noch mehr reinkommt. Und das ist so die Idee dahinter so ein bisschen. Das heißt, Trump möchte diese Situation nutzen, um auf der einen Seite Geld für sich natürlich rauszuholen, aber dann eben auch für seinen Wahlkampf, weil er dort eben auch sehr weit hinten dran liegt. Und so versucht er das jetzt irgendwie rumzureißen.
Das Trump-Lager spricht ja, oder er spricht ja auch mal von einer Hexenjagd auf ihn. In diesem Fall ist es ja wirklich so eine Art Hexenjagd, weil irgendwo muss er die halt herzaubern, die 450 Millionen. Also.
Das ist richtig. Das ist ein schönes Bild. Und es wird unwahrscheinlich, dass er die so herzaubern kann. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass morgen irgendwas gepfändet wird, weil er hat jetzt, er ist tatsächlich noch an die Börse gegangen jetzt mit der Trump Media and Technologies GmbH. Glaube ich, nicht GmbH, das ist für mich Group. War nicht in Deutschland. Genau.
Schon mit der GmbH.
Genau. Damit wollte er jetzt an die Börse gehen. Oder ist er an die Börse gegangen? Das könnte ihm auf lange Sicht nochmal so um die 3 Milliarden einspielen. Das ist aber jetzt erstmal egal, weil er wohl erstmal für mehrere Monate da sein Kapital halten muss als Haupteigentümer. Sprich, das hilft ihm jetzt erstmal auf kurze Sicht nicht. Er kriegt auch bis morgen wahrscheinlich nicht das nötige Geld zusammen und dann wird wahrscheinlich was gepfändet. Das ist.
War nicht noch irgend so ein anderer Shit, dass in irgendeinem Gericht, war das im Supreme Court, dass da irgendwelche persönlichen Verflechtungen zwischen Richter und Anwältin war, was halt auch wirklich ein Eigentor ist in einem Prozess gegen Trump. Und das ist ja Perlen vor die Säue, sage ich jetzt aber mal, oder Mühlen auf die Seelen oder irgendwohin.
Mühlen auf die Säue,
genau.
Mühlen
auf die Giraffenschwänze.
Genau. Ja, es sind das ist aber, glaube ich, schon länger her, der Prozess. Aber ja, ich glaube, das war bei dem Prozess mit der Schriftstellerin.
Stimmt.
Da liegt nämlich auch noch, da gibt es einen Verleumdungsprozess gegen die Schriftstellerin Jean Carroll. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und da liegen auch noch mal knapp 100 Millionen gerade zur Sicherheit als Kaution eben vor.
Ich glaube, Donald Trump könnte, kommen wir ja später noch zu, den Nike-Deal, den der DFB jetzt gemacht hat, ganz gut gebrauchen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also Donald Trump, der hat ja eigentlich
Schuhe
jetzt rausgebracht.
Ich wollte gerade sagen, also wie wäre es mit irgendwie Air Trumps statt Air Jordan?
Ja, vielleicht kann Adidas den auch verpflichten. Das würde auch in die Reihe mit Kanye West.
Genau, das passt perfekt eigentlich rein. Kanye West war doch sogar mal, also nicht im Team von Trump, aber war ja Big Supporter.
Ja.
Weißt du noch, die ganzen Auftritte damals, war ja.
Ja, voll. Voll, also bevor er dann selbst entschieden hat, irgendwie für Präsidentschaft zu kandidieren. Ja, aber
das ist unsere Verschwörung.
Richtig, richtig. Aber genau, so könnte es laufen und dann könnte Trump tatsächlich auch in der Sitzung mit Adidas auch ganz schöne, nette Zeichnungen machen, so wie Kanye West das ja gemacht hat.
Aber also es ist ja, also wir sind uns, glaube ich, relativ einig, dass es ihn auch nicht aufhalten wird oder dass es für ihn jetzt kein dicker Stein im Weg sein wird. Das nervt jetzt, aber das kann er doch einfach wieder für sich nutzen.
Ja.
Also das, ich glaube, nichts kann diesen Mann wirklich aufhalten, außer eben Stimmen für Biden. Also,
ja, zumal selbst wenn das, also weißt du, selbst wenn das gar nicht zahlen könnte und sonst was, dann ja, der darf ja selbst aus dem Gefängnis heraus noch kandidieren. Das Einzige, was tatsächlich, oder was.
Das wäre doch so lustig.
Was aber wirklich.
Dann sehen wir wie bei, also jetzt, na, da kann man doch schon drüber reden. Du kennst ja noch diese ganzen Nawalny-Aufnahmen. Dann sieht man diese aus dem Knast, wo er halt an den Gitter, hinter den Gitter stehen ist, sieht man das so von Trump, wie er dann so irgendwelche Ansprachen an die Nation von da hält.
Ja, die Memes gibt es ja auf jeden Fall da, was, was Trump angeht.
Es gibt ja, die verkaufen ja schon Shirts. Vielleicht müssen sie mehr Shirts verkaufen, dann wird
aber
das
auch nicht, was mit den 450. Keine pinken Shirts auf jeden
Fall. Keine
pinken Shirts. Sonst kaufen sie ganzen Trump-Wähler nicht. Nee. Aber nochmal ganz kurz ein tatsächlich wichtiger Punkt. Trump hängt kampagnentechnisch ein bisschen hinter Biden zurück, was sein Fundraising angeht.
Ja, stimmt.
Weil
stimmt.
Er sieht gar nicht gut aus. Genau, er hat nicht so viele Großspender, beziehungsweise es gibt ja eben viele Großspender auch bei den Republikanern, die nicht so die riesen Fans sind von Trump. Von Biden zwar auch nicht, aber das reicht ja dann in dem Fall. Und deswegen hängt er da ordentlich zurück. Also tatsächlich, das ist noch einer der Punkte, wo ich am ehesten sagen würde, der hat einen tatsächlichen Effekt wahrscheinlich dann auf die Wahl. Mhm. Ja, bei den anderen Sachen.
Also ich finde das immer so krass, weil die ja so unfassbar viel Geld in diese Kampagnen stecken.
Ja.
Braucht ein Trump überhaupt noch diese Kampagne? Also ja, kann man
sich,
er nicht seine, also weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, doch, klar. Kann man sich drüber, keine Ahnung, also kann man sich, glaube ich, drüber streiten. Ich denke, so der ist aufmerksam, also der hat ja genug Öffentlichkeit.
Wer aber vielleicht bald an den Schulen eine Kampagne startet.
Also da kann ich ja nur vorwarnen.
Ja, die Bundeswehr hat bekanntlich wenige Bewerber und deswegen muss da auch irgendwie was passieren, weil die Bundeswehr hat aktuell, ich glaube, 180.000 Streitkräfte und möchte bis...
bis 30 oder so?
Ja, genau. Bis 2031 möchten sie 30.000 nochmal mehr, glaube ich.
30.000 mehr?
Ja.
Ist ja gar nicht so viel, oder?
Ja, das aber...
Klingt jetzt gar nicht so viel. Das ist so eine Kleinstadt in Deutschland.
Ja, richtig, richtig. Ich, genau, also zumindest hatte ich das irgendwo jetzt gelesen. Also ich hoffe, die Zahlen sind korrekt. Aber wie dem auch sei, die Bundeswehr braucht auf jeden Fall mächtig Nachwuchs.
Ein paar Leute,
mächtig Nachwuchs. So, und jetzt
und am besten auch Nachwuchs, der nicht nur aus rechtsextremen Zellen stammt.
Richtig.
Ist ja gar nicht schlecht.
Deswegen die Frage, wo kriegst du neue Leute her? Und die Union hat eine ganze Reihe an Vorschlägen rausgehauen in den vergangenen Monaten. Da geht es natürlich einmal um die bekannte Dienstpflicht, dann einmal um die Wehrpflicht, dann einmal um Jugendoffiziere, die an die Schulen kommen sollen. Und dann geht es eben auch noch um verpflichtende Kasernenbesuche etc. Mhm. Um das mal zu paraphrasieren, das bekannte Zitat, mehr Bock auf Arbeit, wir brauchen vielleicht mehr Bock auf Bundeswehr. Mehr
Bock auf Töten.
Mehr Bock auf Bund.
Mehr Bock auf Sterben.
Ja, das sollte zumindest mit vermittelt werden, dass es dann darum geht. Aber ja, das sind tatsächlich ganz konkrete Vorschläge und auch die Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger findet, dass es mehr Jugendoffiziere an den Schulen braucht und ja, dass man generell an den Schulen wieder ein größeres Bewusstsein für das Thema Bundeswehr, Sicherheitspolitik etc. schaffen sollte. Ja, was mich erstmal zur ganz klaren Frage bringt, hattest du in deiner Schulzeit irgendeinen Jugendoffizier, Kasernenausflug, Bundeswehrstand, irgendwas?
Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Ich hatte aber auch was anderes. Also ich meine, wenn man über sowas diskutiert, dass irgendwelche Leute von der Bundeswehr, irgendwelche Offiziere oder sowas dahin kommen, um darüber aufzuklären, was abgeht in der Bundeswehr und dass man da Karriere machen kann, Karriere in Anführungszeichen. Ich hatte auch keine anderen Berufsveranstaltungen. Also es gab, glaube ich, einmal in meiner Schullaufbahn so eine Berufsbörse oder so, aber die war auch nicht bei uns an der Schule. Also das war auch woanders. Da hätte man hingehen können irgendwie. Das war aber auch nicht verpflichtend. Und ich glaube, ich hätte mir für ganz, ganz viele Berufe gewünscht, dass da einfach mal jemand herkommt und mir eine Stunde erzählt, was da so passiert. Also ob das jetzt Journalismus ist, oder Handwerk oder Bundeswehr, das ist mir ziemlich egal, ich hätte gerne die Auswahl gehabt. Deswegen bin ich eigentlich schon dafür, dass mir auch das in der Schule nahegebracht wird, dass es das gibt, diese Möglichkeit zur Bundeswehr zu gehen, ohne das jetzt zu glorifizieren. Also natürlich sollen die Werbung für ihren Verein machen, aber man muss natürlich auch sagen, ja okay, ihr könnt halt euer Leben lassen, also völlig klar. Also das muss natürlich auch transparent irgendwie sein. Aber das liegt, glaube ich, auch auf der Hand, dass die jetzt nicht zur Schule gehen und sagen, ja, guck mal, hier ist eine Glock, habt ihr Bock? So, schieß doch mal.
Ja.
Also, wir sind ja auch nicht in Amerika, aber
das stimmt,
ich bin, glaube ich, ich finde das schon gut, wenn es nicht nur, wenn nicht nur Bundeswehroffiziere kommen, sondern auch Handwerksmeister zum Beispiel.
Also generell mehr Praxis
eigentlich. Generell mehr, ja, generell mehr Perspektiven, was den Beruf angeht. Also ich hatte gar keine Ahnung, was ich machen soll, so nach der Schule. Deswegen, und ich glaube, wenn man generell so eine Offensive macht, das, vielleicht kommen wir gleich nochmal zum Thema Gesellschaftsjahr oder Dienstjahr. Ich finde es schon gut, wenn sowas passiert.
Ja. Ja, ich meine, bei uns gab es tatsächlich, also eine Veranstaltung, die war aber selbst organisiert auch von der Schule, wo, das war dann so eine Art kleine Berufsmesse und wir sind dann nochmal auf eine gegangen. Da war die Bundeswehr nicht vertreten,
soweit ich weiß. Kam Markus Söder da im Kampfjet angeflogen?
Tatsächlich.
Tatsächlich, Top-Gun-Brille.
Der kam da höchstpersönlich, genau. Nee, das war tatsächlich 2018, meine ich noch, und ich glaube, es war vor dem Söder-Putsch. Das heißt, es war, glaube ich, da war Seehofer tatsächlich noch Parteichef.
Krass.
Aber Seehofer müsste zu dem Zeitpunkt noch Innenminister gewesen sein. Also ich glaube, vielleicht war Söder schon Ministerpräsident, aber Seehofer war noch Parteichef. Ja. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall, deswegen. Aber es kam keiner von beiden da, leider. Das ist sehr schade. Ich hätte auch gerne einen Schreibkurs bei Hubert Aiwanger belegt.
Glaube ich.
So Flugblätter für
Anfänger. Hatte Söder dann noch nicht seine Kinotour? Söder privat?
auch das noch nicht. Nee, aber um nochmal zur Bundeswehr zurückzukommen. Also es ist natürlich ein Unterschied. Diese Jugendoffiziere sollen nur informieren natürlich und nicht werben. Aber klar, da ist immer die Frage, wo verläuft da die Grenze? Wenn ich natürlich informiere darüber, wie wichtig die Bundeswehr ist, dann ist das gleichzeitig Information und
also Werbung. Also ich glaube, die Bundeswehr wird auch niemanden hinschicken, der erstmal grundunkarismatisch und nicht überzeugt von seinem Job ist.
Ja, also wahrscheinlich, ja. Also
ich guck mal, ich finde es aber, also ich kann auch völlig verstehen, dass man sagt, nee, das ist nichts, so junge Menschen damit zu konfrontieren und dafür Werbung zu machen, weil ich kenne mich selbst und ich bin einfach super leicht von einer Sache zu überzeugen, gerade in so einem Alter. Also wenn da so ein Charismat kommt, der wirklich so ein Hendrik Wüst auftreten hat oder so ein Markus Söder, so einer, der anpacken, wo man merkt, okay, der brennt halt für seinen Job und der kann mir das irgendwie süß machen, der irgendwie, keine Ahnung, ich war immer sportlich, war immer in Sport super, war mein einzig gutes Fach in der Schule. Und wenn da jemand sagt, ja, eure Fähigkeiten brauchen wir und du bist ja perfekt für uns geeignet, ja, dann würde ich ja sofort sagen, ja klar, ich komme sofort mit.
Ja.
Also das kann natürlich genauso passieren. Deswegen finde ich schon, da komme ich jetzt nämlich zu, du hast ja das Streitgespräch geführt
richtig.
Für die Zeit zwischen Thomas de Maizière und dem Juso-Chef.
Ja.
Wie heißt der nochmal?
Philipp Thürmer.
Und da sagt ja auch der Philipp Thürmer, also ich habe es,
guck mal, ich hab's hier. Du hast es sogar ausgedruckt.
Ich hab's privat ausgedruckt. Also ich habe hier die
du
Zeit.
Du hast so eine Druckerpresse
ja, bei dir. Ja, da drüben. Das ist immer, das hört man ab und zu vielleicht. Und da sagt ja auch der Thürmer. Ich sag gerade Stürmer.
Tatsächlich, Autocorrect ändert immer in Stürmer,
wenn du Thürmer eingibst. Schwierig, ne? Der ist ja auch dafür, dass man dann vielleicht auch jemanden, wie nennt er es, nicht einen Friedensbeauftragten, sondern
einen Friedenspädagogen
mitschickt.
Ist aber tatsächlich gar nicht so unüblich.
Finde ich auch nicht doof.
Also, ist wirklich nicht so unüblich, also solange es jetzt nicht vielleicht Alice Schwarzer oder Sarah Wagenknecht ist, wird das in Sachsen-Anhalt zum Beispiel also teilweise schon praktiziert. Also es gibt diese Sachen auch teilweise und ich sehe es ähnlich, dass ich auch sage, die Bundeswehr muss ja irgendwo Leute herbekommen. Ne? Also wir können nicht sagen, so ja, die Bundeswehr soll wachsen, aber gleichzeitig bitte keine Maßnahmen ergreifen, um irgendwie zu wachsen. So. Das heißt, irgendwas musst du ja machen und ich denke, solange halt dieses Thema Töten und Sterben, was halt einfach dazugehört, muss man ja ehrlich sagen, also ist natürlich nicht so, dass jeder, der zur Bundeswehr geht, tötet. Und auch nicht jeder, der, also obviously stirbt auch nicht jeder, der zur Bundeswehr geht, aber es sind halt beide Szenarien, die passieren können.
Ja.
Und
erzähl mal, wie waren die so drauf, de Maizière und Thürmer?
Eigentlich beide sehr.
Sind die privat jetzt?
Wir haben ja nicht privat gesprochen, insofern, die haben da beide eine sehr, klar, irgendwie ihre Position recht vehement vertreten. Sollten sie natürlich auch für ein Streitgespräch, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass man, worüber wir noch gar nicht so richtig gesprochen haben, auch in dem Gespräch und sowas, ist halt dieses ganze Potpourri an verschiedenen Möglichkeiten, wie du sonst stärken kannst. Und da kommt ja auch das Thema Dienstpflicht, das du ja gerade angesprochen hast, kommt da halt auch immer wieder
rein. Da bin ich halt riesen Fan von. Also ich habe ja selber gar nicht, also ich hatte
ich habe es ja selber nicht gemacht, aber die anderen
es gibt ja auch keine Pflicht. Also ich habe zwei sehr gute Freunde oder generell viele aus meinem Abi-Jahrgang haben das gemacht, so ein freiwilliges soziales Jahr. Ich habe das immer so ein bisschen als so ein verplempertes Jahr wahrgenommen, weil das eben nicht verpflichtend war. Das heißt, du nimmst dich irgendwie aktiv aus irgendeiner anderen inhaltlichen Weiterentwicklung raus, was jetzt Studium oder sowas angeht. Andere reisen nach Australien oder so, keine Ahnung. Aber das finde ich dann vielleicht schon besser, wenn man ein soziales Jahr macht. Aber irgendwie hat sich das so Larifari angefühlt und die Erfahrung von denen war zwar, glaube ich, auch wertvoll. Aber da hätte es wahrscheinlich auch gereicht, wenn man das ein paar Monate gemacht hätte oder einen Monat, weil die haben es in Sportvereinen gemacht.
Ja.
Und ich finde, wenn man, also was man auch von denen hört, die so ein verpflichtendes Dienstjahr hatten, jetzt die wahrscheinlich Mitte 40er oder sowas, Ende 40er, die erzählen ja.
Ja, aber du meinst die noch die Wehrpflicht hatten.
Genau, also da konntest du ja, war das nicht so, dass du entweder Wehrpflicht oder irgendwie so ein Dings da ja, also genau die, die
aber so ein soziales Jahr. So alt sind die noch nicht, also Wehrpflicht wurde 2011 abgeschafft, deswegen.
Ja, aber also ich kenne es halt, also ich kenne die Erzählung von irgendwelchen
aber ja, unsere Eltern,
Medienmenschen.
Zum Beispiel. Unsere Väter.
Ja. Nee, die aber von diesen Erfahrungen heute noch zehren und ich glaube, das ist schon eine Riesenerfahrung, wenn jeder das macht, dann ist es ja wieder ein Akt von nicht Solidarität, aber dann macht es halt jeder. Dann bist du mit jedem auf einer Stufe. Jeder ist entweder beim Bund oder in einem Altenheim, in einem Pflegeheim oder sowas und wischt mal einem 90-Jährigen den Arsch ab. So. Und ich glaube, das kann schon auch was so Generationenkonflikte oder Generationenkommunikation und Verbindung irgendwie angeht, schon helfen. Ich bin da Fan von.
Ja, ich glaube lustigerweise, dass es so ein bisschen fast auch in die andere Richtung gehen könnte. Also, dass du genauso sagen kannst, du hast eine junge Generation, die höchstwahrscheinlich recht viele Schulden haben wird, die wenig Rente haben wird, die ein kaputtes Klima übernehmen wird und die sollen jetzt auch noch zusätzlich dieses Dienstjahr machen. Also, ne, so kannst du es genauso drehen. Ich sehe es tatsächlich ähnlich wie du.
Naja, aber genau,
also ich glaube auch, ich würde die Hürde dann vielleicht nicht bei 18 direkt setzen, sondern halt vielleicht sagen irgendwie, ne, man kann das also ein bisschen variabel machen. Und ich hätte auch kein Problem damit.
18, 23
oder ja, genau. Ich hätte auch kein Problem damit, tatsächlich auch ein bisschen, also leicht ältere wie uns jetzt irgendwie noch mit reinzunehmen. Sowas fände ich jetzt auch nicht schlimm. Aber gleichzeitig muss man halt auch immer sagen, die Infrastruktur dafür muss erstmal geschaffen werden. Du musst es erstmal schaffen, so viele Leute spontan reinzuintegrieren. Und dann ist immer die Frage, ob es noch was bringt.
Ja, aber du musst ja irgendwo anfangen. Also wenn man immer sagt, ja, wir haben die Infrastruktur nicht, wir müssen da erst anfangen. Ja, aber irgendwas muss.
Ja, klar,
also aber
du kannst ja nicht anfangen mit 10% der 18-Jährigen. Da wirst du große Aufschrei haben.
Also ja, aber ich bin absoluter Fan davon. Also ja.
So, es gibt, glaube ich, keine gute Überleitung zum nächsten Thema.
Nee.
Zumindest nicht, wenn wir von irgendwie Fansachen und was weiß ich reden. Insofern, würde ich sagen, machen wir einen ganz harten.
Ich brenne Bildbams im Glötze.
Es ist einer der schlimmsten Terroranschläge in der jüngeren Geschichte Russlands. Mehr als 130 Menschen wurden bei dem Angriff auf die Krokus City Hall im Moskauer Vorort Krasnogorsk getötet. Mittlerweile, glaube ich, über 150.
Ja, mein letzter Stand war 133.
Ja, okay. Aber dann über 150 Verletzte, glaube ich. Also ganz schlimm. Die Terrororganisation IS hat sich zu der Tat bekannt. Doch die russische Führung will eine Mittäterschaft der Ukraine nicht ausschließen. Das ist über den Anschlag bekannt. Und dann ist so ein bisschen aufgelöst, was so über den Anschlag bekannt ist. Aber IS ist back. Und wir haben, das hast du schon geschrieben, 2016 Vibes, aber halt nicht die guten.
Ja.
Und das ist irgendwie ganz komisch, also dass man
also dass der Teil mit Trump als neuem Kandidaten, das hat sich aus der 2016-Vibe, aber
stimmt, ja. Ja, wir haben viel 2016 heute. Vielleicht gleich, gleich nochmal 2016. Ja,
ist eine EM,
ist schon wieder 2016. Nee, also ist natürlich ganz schlimm. Da denkst du, die Welt ist schon beschissen genug. Guck mal, wir haben Rechtsruck, Klimawandel, Kriege, Krankheiten, Misogynie. Und das Gendern.
Ja.
Und jetzt kommt
aber in Bayern nicht mehr.
In Bayern nicht mehr, zum Glück. Danke Bayern, danke Söder. Und jetzt kommt auch noch wieder der IS dazu. Was noch, Jens? Was können wir noch ertragen?
Das klingt ein bisschen komisch vielleicht, aber also ich war erstmal überrascht, das zu hören, so okay, der IS spielt noch groß mit.
Ja, aber in Russland, das hat mich auch überrascht.
Ja, es gab da immer mal wieder so islamistische Anschläge, also eben von den Tschetschenen, also in Tschetschenien hast du ja, also die Region in Russland hast du einen recht hohen muslimischen Anteil und da eben dann auch deinen Prozentteil an Islamisten und also deswegen, das gab es wohl in den vergangenen Jahren immer mal wieder. Aber ich dachte zuerst, als gestern diese Eilmeldung erstmal kam, Anschläge in Moskauer Konzerthalle etc. und erstmal noch niemand wusste, was überhaupt angeht und der IS sich auch noch nicht bekannt hatte, dachte ich erstmal, ja scheiße.
Das ist ein ukrainischer Angriff.
Ja, beziehungsweise nicht ein ukrainischer Angriff, aber ich dachte ja okay, wenn das halt jetzt ukrainische Attentäter waren, was ja gut halt auch, also was jetzt auch nicht ausgeschlossen wäre, so, ja. Ne? Die sind ja auch nicht ein Volkskörper, sowas, die alle auf Zelensky hören, sondern wenn da halt ein paar dann rübergehen, so. Und Russland das dann nutzt für Propaganda, also für Kriegspropaganda, dann hätte ich mir wirklich gedacht, scheiße. Und deswegen, ich war sehr überrascht und ja, ich war ein bisschen, das klingt echt komisch, aber ich war ein bisschen froh, dass es keine ukrainischen Attentäter waren, als rauskam, dass der IS sich dazu bekennt. Wobei Russland es ja scheißegal ist.
Ich wollte gerade sagen, also es ist ziemlich Wumpe, wer das war, weil Russland sagt, ja, dann schon die Ukrainer schuld. Also das ist ziemlich egal. Ich dachte ehrlich gesagt, das war wieder so eine Zelle von Prigozhin, der ja nicht mehr da ist, aber irgendeinen Nachfolger wird schon geben. Also ich habe eher an sowas gedacht.
Ja. Ist, glaube ich, auch noch nicht ausgeschlossen. Also.
Nö, also es ist irgendwie, also ich meine, das Bekennerschreiben soll schon authentisch sein. Das haben jetzt auch mehrere Medien unabhängig voneinander so bestätigt, unter anderem auch Zeit Online. Und jetzt wird ja auch schon von russischen Medien, werden irgendwelche Videos von den Attentätern verbreitet, wie sie von den vom russischen Geheimdienst über die Straße geschliffen werden. Ja, also es bleibt erstmal schrecklich, was da passiert ist.
Ja.
Also ich habe mir das mal durchgelesen, wie der Ablauf war, und das erinnert schon extrem an Bataclan 2016, an die Konzerte in Paris. War vorgestern, oder, der Anschlag?
Freitag, ja, Freitagabend.
Okay, gut, weil das wäre krass gewesen, wenn das wieder bei einem Spiel Deutschland gegen Frankreich gewesen wäre, wie es auch 2016 war.
Fast, ja.
Also das irgendwie, war das 2016? Ja.
Also es gab 2000,
ja,
aber klar. Ich weiß nicht, ob das in
dem Kontext. Ja, das war das auch. Ja.
Aber ja.
Das war ja auch während eines Deutschland-Frankreich-Spiels. Also erschreckend viele Parallelen. Und Nancy Faeser warnt jetzt auch davor, dass akute Terrorgefahr herrscht, auch bei uns. Und das erstmal denke ich so, geil, gut, dass wir in der Hauptstadt sind,
wo
es theoretisch am wahrscheinlichsten ist, dass sowas passiert.
Wobei ich auch sagen muss, ich habe nicht so ganz verstanden, warum Faeser das jetzt gesagt hat.
Das, ja, eben, weil das jetzt da passiert
also,
ist? Oder?
A, diese Gefahr hat ja wahrscheinlich schon die ganze Zeit jetzt geherrscht.
Wahrscheinlich immer. Das ist Terror. Yeah, ist, das ist
sagen,
ja eben der Schrecken des Terrors, dass du nie weißt,
dass
wo
es immer passieren
das
kann.
Eben.
Ja, voll. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was Faeser jetzt damit bezwecken wollte. So, also das, also
Peter,
so,
halt dein Maul.
Nee, aber so ein bisschen, also irgendwie finde ich das jetzt so ein bisschen auch, also einfach komisch, so, warum sie das jetzt zu dem Zeitpunkt nochmal raushaut. Aber um nochmal ganz kurz zum IS zurückzukommen. Also der IS kämpft ja, soweit ich weiß, auch gegen das Regime von Assad in Syrien. Oder zumindest haben die dort auch Kämpfer, die sich dagegen einsetzen. Und Assad wiederum wird von Putin gesponsert. Also es hat wohl alles auch irgendwie, ne, seine Netze, warum der IS, ich meine, der IS ist gefühlt gegen jeden. Mhm. Also das muss man sich auch, ne, also die UN
Putin hat das, gefällt das eigentlich.
Die UN hat das mittlerweile schon verurteilt und der russischen Regierung ihr Beileid ausgesprochen. Also dass Guterres Putin damit indirekt mehr oder weniger Beileid ausspricht.
Hätte ja, was auch, heißt Putin? Also der Bevölkerung
gedacht.
Natürlich.
Richtig,
ne?
Klar.
Also den Betroffenen.
Klar, ne? Also, ja, klar, aber also die russische Regierung ist natürlich erstmal Putin. Und angeblich hätte es die russische Regierung auch wissen können.
Genau,
also das
wollte
heißt,
ich auch gerade sagen.
Genau,
also die Amis haben gewarnt.
Genau, also die Amis haben anscheinend gewarnt mit ihrem Geheimdienst, dass da was kommen könnte und dass man Konzerte und sowas lieber sein lässt. Haben sie nicht drauf gehört. Und,
ich finde aber vor allem krass, wo das war. Also das ist ja, es heißt zwar, es war in Moskau, aber wenn man sich das auf der Karte anschaut, ist es schon weit weg. Also das ist so gar nicht mehr im Zentrum. Das ist so wie, weiß nicht, ist vielleicht schon wie Köln-Bonn irgendwie, die Entfernung. Also oder noch weiter, ist ja riesig da. Und also ich finde es erschreckend, das war natürlich keine Provinz, so, das auf keinen Fall. Aber das macht mir schon jetzt doch irgendwie Angst, weil die dann doch nicht nur in irgendeinem Zentrum oder so zuschlagen, sondern in so einer random Kleinstadt irgendwo neben einer Großstadt. Also,
ja. Ja,
damit, also die Terroristen erreichen genau das, was sie erreichen wollen.
Exakt.
So, also
exakt. Und nee, genau, also ist auf jeden Fall echt scheiße und das wird halt auch noch aufgeklärt. Wir hatten es auch gerade schon angeschnitten, Russland ist das natürlich erstmal relativ, also nicht Russland als solchem, aber Putin ist es wahrscheinlich erstmal recht.
Ja, das kommt ihm alles, kommt ihm. Das ist wie mit Trump, den kommt allen alles.
Es kommt ihm halt jetzt erstmal gelegen, weil er kann, also Putin hat auch schon groß verbreitet, so, ne? Also ja, die wollten in die Ukraine fliehen und da gibt es dann bestimmt Verbindungen in die Ukraine und was weiß ich nicht alles. Und deswegen sagt Putin, ja, also Putin könnte das gut jetzt als Vorwand nutzen, um jetzt noch weiter zu mobilisieren, um irgendwie eine nächste, also eine nächste Welle einzuleiten oder was weiß ich. Also er wird das auf jeden Fall nutzen, um weiter Hass eben gegen Ukraine und den Westen zu schüren.
Ja, das ist so schlimm, ey. Also wenn es für dich keine Wahrheit gibt oder wenn du deine eigene Wahrheit hast, so oder die Wahrheit nicht als solche anerkennst, so, dann kannst du alles für dich nutzen. Das ist so schlimm und das funktioniert einfach. Also bei ihm funktioniert es, weil es eine Diktatur ist, bei Trump funktioniert es, weil er scheinbar hypnotische Fähigkeiten gegenüber Anhängern hat. Also
ja.
Hypnotische Fähigkeiten hat vielleicht auch ein bald Ex-Ausstatter.
Was ist denn da los?
Nach mehr als 70 Jahren Partnerschaft verzichtet der DFB auf Adidas als Sponsor der Fußballnationalmannschaft. Die deutsche Traditionsmarke wurde eben mal aussortiert wie ein altes Paar Turnschuhe von eben Adidas. Von 2027 an wird der US-Konkurrent Nike die deutsche Elf ausrüsten. Und das Ganze ist wirtschaftlich wahrscheinlich die richtige Entscheidung, weil es einfach logisch ist.
Ja.
Nike bietet im Jahr 100 Millionen, Adidas um die 50 Millionen. Und da sagt man nicht nein.
Deswegen haben sie gesagt, die finanzieren besser DFB.
Ja, so. Und ich war ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ist mir auch egal. Ich werde dich jetzt einfach damit konfrontieren.
Ja, bitte nicht.
Ich habe nämlich, also eigentlich ist die Bild ja fantastisch, was dann Überschriften nach nach so einem Shit angeht. Sie haben ja zum Beispiel auch geschrieben, jetzt nach dem Sieg gestern von Deutschland gegen Frankreich, so wird's die EM großartig. Wegen Wirtz und Groß,
ja,
logisch. Ja. Oder wie Deutschland wieder groß wird. Haben sie auch geschafft. Aber zu Nike, Adidas und DFB ist ihnen nichts eingefallen. Und da, Jens, würde ich dir einfach mal meine Titelvorschläge jetzt um die Ohren hauen.
Ja, ja.
Let's also, go. Nike-Zionalmannschaft.
Mhm.
Adidas war's.
Mhm.
Haken dran.
Mhm.
Keine
Haken dran hast du dir aber
Habe ich mir ein bisschen bei Gavin abgeschaut.
Ja.
Keine drei Streifen für Nagelsmann.
Mhm.
Jetzt hat die Mannschaft wirklich einen Haken.
Mhm.
Hakenspitze 1, 2, 3.
Mhm.
Adidas abgehakt.
Mhm.
Und swoosh und weg.
Ja, doch, überzeugt mich.
Ja, und keiner davon ist bei Bild gelandet.
Das ist tatsächlich peinlich.
Ich finde es wirklich peinlich, da kam gar nichts. Noch zu den Truppen, wo vorhin war bei der Bundeswehr. Die haben den Vorsitzenden des Lehrerinnen- und Lehrerverbandes bei der Bild den Lehrerchef genannt.
Der Lehrerchef.
Das fand ich sehr gut. Lehrerchef sagt ja zum Bundeswehrschul. Der Lehrerchef.
Sehr gut.
Meine Meinung dazu zu sagen, ich finde das schade einfach. Also ich liebe Adidas-Trikots hier. Ich habe es ja auch an. Es ist ein unfassbar schönes Trikot, dieses pinke Auswärtstrikot. Ja. Ich finde das toll. Es ist ein Modepiece. Mir gefällt sehr, sehr gut. Und ich mag Adidas-Trikots auch einfach lieber als Nike-Trikots, weil die sitzen besser, die Streifen sind schön. Und das Ganze hat auch wirklich so eine Anmutung irgendwie. Es sieht immer wie so ein bisschen wie so ein Anzug irgendwie aus. Schon geil. Und es gehört natürlich irgendwie zu Deutschland so. Wir hatten nie einen anderen Ausrüster. Sogar DDR-Trikots wurden von Adidas teilweise.
Ist das so?
Ja, ja, es gibt DDR-Adidas-Trikots. Deswegen ist es natürlich schade um die Tradition. Beim Fußball bin ich konservativ. Da wird sich der älteste CDU-Politiker Philipp Amthor natürlich auch freuen.
Ja.
Aber sonst, also es ist jetzt, wie es ist, weil es ist einfach eine wirtschaftliche Entscheidung und mit diesem Geld wird einfach der Nachwuchsfußball gefördert. Also ohne das musst du woanders Geld holen.
Exakt.
Und auf Investoren haben wir alle keinen Bock. Deswegen ist das jetzt das Ergebnis. Wie stehst du dazu, Jens?
Tatsächlich, ich habe die Aufregung anfangs, also das ist ja ganz häufig bei Themen so, die groß werden. Ne? Du siehst das irgendwo mal, so liest vielleicht irgendwie eine Schlagzeile und sowas.
Wie Armin Laschet. So ging es Armin Laschet beim Klimawandel.
Ja, tatsächlich genau so.
Komisch.
Ist das. Genau, und dann siehst du es irgendwie nochmal und nochmal und ich habe dann irgendwann, als es bei der Tagesschau dann so eine Kachelsammlung gab von irgendwie den Politikern, wie sie alle so durch die Bank, egal welche Partei sie
gesagt haben, ne?
Adidas gehört zur deutschen Nationalmannschaft und es ist ganz, ganz furchtbar, dass hier kein nicht mehr Standortpatriotismus da ist und was weiß ich. Und von Habeck bis Söder, wirklich alle.
Lauterbach.
Alle rum, ja,
also
auch Lauterbach.
Ist so schade, also um Adidas, also kann ich ja gar nicht empfehlen.
Und ich bin da wirklich vielleicht ein bisschen weniger emotional, einfach weil ich jetzt nicht so ultra tief im Fußballgame drin bin. Wobei ich sagen muss, WM und EM verfolge ich eigentlich auch fast immer. Also bis jetzt auf letztes Mal die WM da im Winter. Das war ein bisschen irgendwie.
Im Katar.
Ja, das irgendwie ja, das war da ja der Vibe nicht so richtig da. Aber ansonsten verfolge ich das eigentlich auch immer. Und deswegen, wenn man sich das dann mal anschaut, warum haben die das gemacht, dann ist es ja eigentlich eine absolut nachvollziehbare Entscheidung. Also Fakt ist halt einfach, Adidas geht es nicht besonders gut, dem DFB geht es finanziell nicht besonders gut, Nike hat das bessere Angebot gemacht. Ja, und der DFB braucht halt das Geld. Und wie du schon gesagt hast, der DFB steckt halt dann das Geld, das sie da mehr bekommen, halt dann lieber irgendwo anders rein oder sowas. Und ist ja nicht so, dass Adidas und Nike jetzt gleich viel angeboten hätten und der DFB dann gesagt hat, boah, aber die zahlen uns dicke Boni und deswegen gehen wir jetzt zu Nike. So, also ist ja, ja.
Also der DFB hat ja auch gesagt, wenn es jetzt um so ein paar Millionchen gegangen wäre, dann hätte man sich wahrscheinlich schon für Adidas entschieden, wenn das so eine Differenz von 3 Millionen wäre. 50 Millionen ist ja eine andere Nummer im Jahr. Ich habe mich aber wirklich gewundert, dass es zu so einer Identitätsdebatte wie so eine Gender-Debatte geworden ist.
Das
ist total komisch, dass Karl Lauterbach sich dazu meldet. Also ich glaube, also der hat sich erinnert an die 3 Streifen. Also das war nur noch 1 Streifen statt 3, wie bei den Corona-Tests. Also richtig, ja. Ich glaube, der hat wirklich sich da irgendwie in die Zeit zurückgesetzt oder zurückversetzt gefühlt. Und wir haben gerade schon ganz kurz drüber gesprochen, als wir bei Trump waren. Man vergisst, oder viele, die sich jetzt so für Adidas einsetzen oder I catch a grenade for Adidas, quasi wie Bruno Mars in die Mikros schreien, haben vielleicht doch ganz schön schnell vergessen, dass Adidas ja mit Kanye West ein paar Antisemitismus-Probleme hatte und das einfach geduldet hat.
Ja.
Also das war einfach so, hä? Und also was jetzt auch die Produktionsbedingungen angeht, das sieht bei Adidas jetzt nicht besser aus als bei Nike. Also da sind auch irgendwelche armen Neger
nee,
in Malaysia oder so.
Überhaupt nicht. Davon mal abgesehen, ich wollte gerade sagen, also auch Adidas produziert nicht hauptsächlich in Herzogenaurach.
Ja.
Übrigens, Fun Fact, Herzogenaurach liegt tatsächlich sehr, sehr nah bei Bamberg, wo ich studiert habe. Ich war nicht dort.
Riecht es da nach diesem guten Leder von Adidas?
Ja, genau. Es ist alles nur echtes Leder. Mhm. Ist alles ganz wunderbar. Aber ja, also insofern, Standortpatriotismus, das ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen lächerlich, weil das macht so den Eindruck, als wäre Adidas, das ist halt so diese Firma in Herzogenaurach, so auch von der Familie Dassler. Dassler seit
von Adolf Dassler.
Von Adolf Dassler, ja, ne? So seit.
Komisch, dass die Brüder sich im Zweiten Weltkrieg zerstritten haben. Der andere Bruder hat ja Puma gemacht.
Richtig, ja, genau.
Komisch, dass Adolf und.
Auch interessant dazu, weil, ne, bevor man jetzt sagt, armes kleines Adidas, so, jetzt geht der nächste deutsche Mittelständler pleite, so, ne? Puma hat ja davor die italienischen Trikots gemacht, so, und das macht jetzt dafür Adidas.
Ja.
Also von daher, ja, ne, das ist halt ein lustiges Tauschen, so am Ende des Tages. Der DFB ist, glaube ich, der größte Fußballverband zumindest der Welt.
Es kann schon sein.
Insofern, der braucht halt einfach mehr Geld. So, ne? Und wenn Nike das halt zahlen kann und Adidas nicht.
Ja, und wenn man, halt das, so wenn man diese Standortpatriotismus-Geschichte mal auf alle Fußballnationen bezieht, also ich glaube, also eine der größten Fußballnationen, die ja für sich claimen, den Fußball erfunden zu haben, die Engländer, deren Hausmarke, wenn man so will, oder Standortpatriotismus-Marke wäre Umbro. Und es ist, glaube ich, auch 100 Jahre her, dass England mit Umbro-Trikots aufgelaufen ist. Das ist auch, die sind auch von Nike ausgestattet.
Ja.
Die Amerikaner sind wenigstens auch von Nike ausgestattet, von der Fantasiemarke, wo ich auch denke, welche Marke ist jetzt bitte keine Fantasiemarke? Also ist nicht jede Marke irgendwie erfunden oder habe ich irgendwas falsch verstanden bei Marken? Aber egal. Vor allem, das sind auch die Politiker, die dann selbst mit Nike schon rumlaufen. Hast du gesehen, dass News oder war das Bild? Nee, das war News. Die haben geschrieben, er predigt Adidas und läuft in Nike. Es gibt oder er läuft in Japan-Schuhen. Habeck ist mit
natürlich,
ja,
so dumm,
ist mit Asics joggen gewesen Anfang des Jahres. Und News meint, ja, hier, der läuft mit den Japan-Schuhen.
Das ist so bescheuert. So dumm. Aber tatsächlich, einen Punkt, den ich da wirklich geben würde, ist, die Politiker sind so ultra empört darüber, also wirklich, und ich sag ungern, ja,
als wär Twitter das
echte Leben. Ich sag wirklich ungern die Phrase die Politiker, aber da es ja diesmal wirklich ein breites Bündnis ist.
Von Männern. Ungegendert.
So A, ungegendert und B, wirklich ganz pauschal einfach. So, da wird sich dann beklagt darüber, dass sich der DFB jetzt für einen Konkurrenten entscheidet, um zu sparen. Aber selbst macht man doch permanent unbeliebte Entscheidungen, weil man sparen muss. So, ich kann das nachvollziehen, aber ich würde mir denken, ihr müsst doch am ehesten nachvollziehen können, wenn man eine unbeliebte Entscheidung trifft, aus Spargründen. Fragt mal die Bauern. So, was ist mit dem Klimatransformationsfonds? So,
ja, aber da hat Söder doch jetzt vorgeschlagen, das Bürgergeld abzuschaffen und alle Sozialleistungen abzuschaffen. Dann sind die Landwirte wieder
happy. Dann sind die happy. Das freut mich dann ganz sehr.
Aus welcher Ecke natürlich auch was kam, aber zu einem anderen Thema natürlich, ist selbstverständlich aus Ecken der Rechten der AfD, bezüglich dieses wunderschönen Trikots hier.
Ja.
Weil Pink, können wir Maximilian Krah fragen,
ist ja keine Männerfarbe.
Ist
keine Männerfarbe, ja.
Da wie findest du das Trikot?
Kriegen noch weniger Leute jetzt Freundinnen. Ja, das ist tatsächlich.
Ja, wir werden immer linker. Also ich bin jetzt noch mal ein Stück einfach linker geworden, weil ich dieses pinke Trikot mit Stolz trage. Ich stolz, Deutscher zu bin, um mal ja. Boris Becker an der ja. Stelle zu zitieren.
Ja, das ist ein bekanntes Zitat.
Wie findest du das?
Das Trikot?
Ja.
Ich finde das eigentlich auch ganz, also voll fein. Also
hast du kein Problem damit, dass es pink ist?
Nee, ich hab kein, also davon abgesehen, dass es eher lila ist als pink.
Ja, es ist ja tatsächlich, also
also die Streifen sind pink, wenn ich mir das so anschaue, aber ansonsten ist eigentlich, und das Logo so ein Stück weit, aber ansonsten ist fast alles lila dran.
Die haben tatsächlich die bisexuellen Flagge nachgestellt. Die ist auch so pink, Flieder, lila.
Ja.
Also das ist 1:1 diese B-Flagge.
Ja.
Und das ist auch noch cooler.
Also tatsächlich ist es, also rein von den Zahlen her, ist es ja jetzt
ist
schon
das erfolgreichste ever.
Umsatzstärkste Trikot. Also das sind ja Dinge, die immer eigentlich für das Trikot sprechen. Total. So, ne? Also in dem Fall muss man ja wirklich sagen, wenn es einen großen Absatz für dieses Trikot gibt, dann scheinen es ja viele Leute sehr gut zu finden. Und deswegen, ja, also absolut, absolut fein. Und vielleicht auch mal ganz gut, dass man mal Trikots hat, die so ein bisschen rausstechen und die nicht immer nur weiß mit schwarzen Streifen oder schwarz mit weißen Streifen sind. So.
Also. Ja, sonst war auswärts auch häufig grün. Also ich habe jetzt eine Illustration gesehen, war das hier grün eingefärbt zum Beispiel, sah auch gut aus. Ich bin schon happy damit. Also ich habe für Zeit Online und Zeit habe ich halt ein Video für TikTok aufgezeichnet in ein Trikot und bin dann einfach danach weiter damit rumgelaufen. Und es war zum ersten Mal ever, dass ich mich nicht für ein Deutschland-Trikot geschämt habe, vor allem in einer Redaktion. Also wann läuft man mal in einem Deutschland-Trikot erstmal öffentlich rum, ohne sich zu schämen und dann noch in einer Zeitungsredaktion?
Ja gut, ich glaube, ob du dich schämen kannst für das Trikot oder nicht, das entscheidet sich halt auch ein bisschen mit der EM und den Ergebnissen.
Ja, aber ich schäme mich jetzt schon nicht und jetzt auch nicht für die Mannschaft, aber das Mannschaft ist auch ein gutes Stichwort. Ich glaube, auch das ist so für ganz viele Nazi-Idioten und AfD-Idioten ein Riesenproblem, dass gerade einfach die Spieler, die theoretisch auch für eine andere Nationalmannschaft hätten spielen können, wie Jamal Musiala, der hätte auch für England spielen können, oder Dennis Undav, der ist der erste jesidische deutsche Nationalspieler. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem für die, dass die gerade einfach super auftrumpfen.
Ja, das ja, ist generell, man nimmt denen alles weg. Das ist wirklich also ein großes, also mein herzliches Beileid, wirklich.
So, ich würde sagen, wir machen jetzt die Lichter aus, so wie die Welt es gestern getan hat, die Earth Hour.
Stimmt,
für den Klimawandel.
Tatsächlich, also, seit Boris Becker
hat seine Kerze ausgezündet.
Seit gestern ist tatsächlich der Klimawandel vorbei.
Ja, eben, wir haben Klimawandel
beendet. Wir haben ihn tatsächlich gerettet jetzt damit.
Liegt aber auch daran, dass Florian Wirtz nach 8 Sekunden schon ein Tor gemacht hat gegen Frankreich.
Ja.
Also Klimawandel ist vorbei. So, jetzt haben wir nur noch IS als Problem und Nike, aber das kriegen wir auch noch irgendwie hin.
Richtig, so.
Mit dem Optimismus gehen wir in die nächste Woche.
So ist es.
War schön, Jens. Hat mich gefreut wieder hier.
Adios.
Adios, amigos. Schön. Take am Sonntag ist ein Podcast in Eigenproduktion. Redaktion, Produktion und Hosts Jens Töppen und Julian Stoper. Neue Folgen gibt es jede Woche Sonntag, überall da, wo es Podcasts gibt. Es würde uns außerdem sehr helfen, würdet ihr dem Podcast folgen, ihn teilen und im besten Fall auch gut bewerten.